Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Als die Soldaten der Wagner-Gruppe ankamen, begannen sie mit Übergriffen, Tötungen und Plünderungen. Wir haben Angst gehabt. Viele fielen ihnen zum Opfer.
Die russischen Wagner-Söldner sind inzwischen in vielen Ländern Afrikas aktiv. Sie begehen Gräueltaten, wie gerade gehört, von einem Bergarbeiter in der Zentralafrikanischen Republik. Und nicht nur das, Russland liefert auch immer mehr Waffen für den afrikanischen Kontinent. Das könnte auch ein Grund sein, warum die Hälfte der Länder Afrikas bei der UN-Generalversammlung nicht den russischen Einmarsch in der Ukraine verurteilt haben, sondern entweder sich enthalten haben oder gar nicht gekommen sind oder wie Eritrea sogar gegen die Resolution gestimmt haben. Was ist da los zwischen den afrikanischen Staaten und der russischen Regierung? Das fragen wir heute. Ich bin André Zanto, hallo, und über all das sprechen wir jetzt mit unserer Ostafrika-Korrespondentin in Nairobi, Antje Diekans. Hallo.
Ja, hallo.
Frau Diekans, wie wichtig ist denn Russland inzwischen als Waffenexporteur für ganz Afrika?
Extrem wichtig, denn es ist der größte Waffenlieferant des Kontinents. Fast die Hälfte der Importe kommt inzwischen von dort. Das zeigen Zahlen des Internationalen Friedensforschungsinstituts in Stockholm, SIPRI. Zwischen 2015 und 2019 hat die russische Regierung 19 Verträge mit afrikanischen Staaten über militärische Kooperationen abgeschlossen. Ja, und das macht viele Länder auf dem Kontinent inzwischen tatsächlich abhängig. Die russischen Waffen sind billiger und vor allem ist das Militär in den afrikanischen Ländern jetzt auch schlicht und einfach den Umgang damit gewohnt.
Und was sind das für Waffen? Geht es jetzt um Flugzeuge, geht es um Handfeuerwaffen oder Panzer?
Vergangenes Jahr gab es eine Waffenmesse in der Elfenbeinküste, die Shield Africa 2021 nannte sie die sich. Und da war natürlich auch Roseboron Export vertreten. Das ist das russische staatliche Rüstungsunternehmen. Und da konnte man sich angucken, was alles aus Russland kommt. Und das ist sozusagen das komplette Arsenal. Hubschrauber, Luftabwehrsysteme, Panzer, dann sogar auch Amphibien, Fahrzeuge und Ausrüstung für die Marine. Und nicht zu vergessen natürlich die Kalaschnikows, Sturm- und Maschinengewehre. Das ist ja der russische Waffenexportschlager schlechthin, wenn man das so sagen kann. Und die Kalaschnikows, die sieht man hier auf dem Kontinent, aber auch schon lange Zeit, wirklich überall. Egal, ob man jetzt an Straßensperren im Kongo steht oder ob man über einen Markt in Somalias Hauptstadt Mogadischu geht. Also russische Waffen sind allgegenwärtig, vom Hightech bis zu dieser Grundausstattung. Und das noch gerade hinterhergeschoben, Russland liefert auch Systeme für die zivile Nutzung im Sicherheitsbereich. Also das sind dann zum Beispiel so Überwachungseinrichtungen für Flughäfen.
Mhm. Sie haben gerade schon ein paar Länder angedeutet. Vielleicht können Sie noch ein paar mehr nennen, in die denn russische Waffen gehen.
Ursprünglich waren die Hauptabnehmer Länder in Nordafrika, Algerien und Ägypten gehörten da zu den größten Empfängern. Aber im vergangenen Jahr hat Russland zum Beispiel auch Verträge mit den beiden bevölkerungsreichsten Ländern auf dem Kontinent abgeschlossen. Das sind Nigeria und Äthiopien. Und wenn wir uns da das Geschäft mit Nigeria noch mal so ein bisschen genauer angucken, darüber hatte die Nachrichtenagentur Reuters im vergangenen Jahr berichtet. Und demnach hatten die USA Mitte vergangenen Jahres einen geplanten Waffenverkauf im Wert von etwa 1 Milliarde Dollar an die nigerianische Regierung auf Eis gelegt. Grund dafür waren Menschenrechtsverletzungen im Land. Ja, und dann kam Russland und ist eingesprungen. Weniger als einen Monat später hat Russland einen Vertrag mit der Regierung von Präsident Buhari unterschrieben, dass Militärgerät geliefert werden soll, aber auch, dass die nigerianischen Truppen trainiert werden sollen. Und das zeigt, finde ich, ganz gut, wie Russland generell agiert. Das sind Geschäfte ohne Wenn und Aber. Und es wird eben jede Chance genutzt, um den Einfluss auf dem Kontinent auszubauen.
Russland exportiert aber nicht nur Waffen, sondern auch Soldaten oder Söldner, würde ich sagen, in Form der Wagner-Truppe oder Wagner-Gruppe. Wo haben Sie die das erste Mal in Afrika wahrgenommen?
Der große Wendepunkt, oder vielleicht sollte man in dem Fall dann eher Startschuss sagen, für Russlands Einsatz der Wagner-Truppen war die Annexion der Krim 2014. Die Krise danach hat es für Russland notwendig gemacht, sich nach neuen Partnern umzuschauen. Und da ging der Blick dann eben auch ganz schnell nach Afrika, wirtschaftlich und ja, dann auch militärisch. Die Wagner-Truppe, die ja offiziell gar keine Beziehung zur russischen Regierung hat, ist so etwas wie Putins trojanisches Pferd hier auf dem Kontinent. Also durch sie kann er sich militärische Präsenz sichern und er kann Konflikte wie in den Krisenländern Zentralafrikanische Republik oder Mali für sich instrumentalisieren. Also wenn man da jetzt die Zentralafrikanische Republik nimmt, erster Einsatzort für die Wagner-Truppe dann tatsächlich, dann ist das eines der ständigen Krisenländer auf dem Kontinent. Seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 hat das Land eine ganze Reihe von Staatsstreichen erlebt und wechselnde Herrscher plündern dieses Land aus. Es hat reichhaltige Rohstoffvorkommen. Gold, Diamanten und Uran gibt es da. Ja, und seit 2016 ist da jetzt Faustin Archange Touadéra an der Macht. Und inzwischen kann man sagen, er ist noch an der Macht dank der Wagner-Gruppe. Denn die hat geholfen, Aufstände gegen ihn niederzuschlagen. Und ungefähr mit seinem Machtantritt endete auch eine spezielle militärische Operation der früheren Kolonialmacht Frankreich, die sogenannte Operation Sangaré. Die hatte 2013 begonnen, als Konflikte in der Zentralafrikanischen Republik eskaliert waren. Das war eine fürchterliche Lage damals. Milizen haben Menschen regelrecht abgeschlachtet und Tausende sind geflohen. Ja, dann aber nach Frankreichs Rückzug hat Touadéra sich dann 2017 an Russland gewandt und um Unterstützung gebeten, um die Milizen in Schach zu halten. Und Moskau hat sich dann bereit erklärt, militärische Ausbilder zu schicken, so zumindest die offizielle Darstellung. Und diese ganze Mission ist damals sogar von den Vereinten Nationen abgesegnet worden. Die hatte eigentlich seit 2013 ein Waffenembargo gegen die Zentralafrikanische Republik verhängt. Aber das war jetzt sozusagen das Einfallstor für Russlands Engagement dort. Und inzwischen sind Schätzungen zufolge etwa 1500 dieser russischen Söldner im Land.
Antje Diekans, wir sprechen gleich weiter. Erstmal gibt uns jetzt unser ehemaliger Russland-Korrespondent Tilko Gries einen kurzen Überblick. Ja, seit wann es die Wagner-Truppe eigentlich gibt, wo der Name herkommt und ja, was sie tun in ihren Einsätzen.
Das Video ist brutal. In Syrien wird ein Kämpfer des Islamischen Staates gefoltert und dabei getötet. Er wird getreten und mit Werkzeugen geschlagen. Sein Leichnam wird an den Beinen aufgehängt und dann angezündet. Neben ihm stehen Söldner der Wagner-Miliz, betrachten ihr Werk und lächeln in die Kamera. Es ist ein Kriegsverbrechen aus dem Jahr 2016 oder 2017, besonders enthemmt, aber wohl nicht das einzige. Das Video tauchte zunächst in sozialen Netzwerken auf. Die russische unabhängige Tageszeitung Novaya Gazeta stellte dann in langwieriger Recherche die Zusammenhänge her und konnte schließlich einen der Söldner identifizieren. Stanislav, so sein Vorname. Sein Nachname könne den Ermittlungsbehörden genannt werden, so die Zeitung. Aber die interessierten sich offenbar nicht für das Verbrechen. Es ist nicht bekannt, dass es zu einem Prozess gekommen wäre. Der russische Staat deckt offenbar die Aktivitäten der Wagner-Truppe. Wie genau sie sich finanziert und wer sie kommandiert, ist nicht öffentlich bekannt, jedoch gibt es Hinweise. Nach russischem Gesetz sind private Söldnerfirmen verboten. Die Männer treten in ihren Auslandseinsätzen ohne Hoheitsabzeichen auf, sind meist mit Waffen gut ausgestattet. Wie sehr sie in militärischen Belangen trainiert sind, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Die Söldner sind in immer mehr Ländern gesichtet worden. Zuerst auf der Krim 2014, als Russland sie annektierte, dann im Osten der Ukraine 2015, als Kiew die Kontrolle über Teile der Regionen von Donetsk und Lugansk verlor und auch jetzt soll die Miliz bei Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder dabei sein. In Syrien werden die Wagner-Söldner am Boden eingesetzt, während die russische Armee den Luftraum beherrscht. Ziel sind oft auch Rohstoffe. Die Assad-Regierung sichert nach Berichten einen Teil der Rohölförderung einer Firma zu, die im Umfeld des Geschäftsmannes Jewgeni Prigozhin verortet wird. Der kennt Wladimir Putin seit Jahrzehnten. Prigozhin arbeitet wiederum mit Dmitri Utkin zusammen, einem früheren russischen Geheimdienstler. Alle beide wurden im Kreml bereits empfangen, das ist dokumentiert. Während Prigozhin mindestens als Förderer der paramilitärischen Wagner-Gruppe gilt, soll Utkin ihr Gründer sein. Den Namen Wagner soll Utkin gewählt haben, weil der Antisemit Richard Wagner zu den Lieblingskomponisten Adolf Hitlers gezählt habe. Auch in Libyen sind die Wagner-Truppen aktiv. In einem Video ist Geschäftsmann Prigozhin zu sehen, bei einem Treffen des russischen Verteidigungsministers gemeinsam mit dem libyschen General Haftar. Der erhält aus Russland diplomatische und militärische Unterstützung im Kampf um die Zukunft des ölreichen nordafrikanischen Staates. Der Kreml allerdings streitet die Existenz und Präsenz von Wagnerowzi, wie die Kämpfer auf Russisch genannt werden, ab. Auf die Frage des Deutschlandfunks nach der Präsenz in Libyen antwortete Wladimir Putin im Jahr 2020: Wenn es dort russische Staatsbürger geben sollte, vertreten sie nicht die Interessen des russischen Staates und sie erhalten vom russischen Staat kein Geld. Die Geheimhaltung rund um die Wagner-Kämpfer, von denen es an allen Standorten weltweit mehrere tausend geben soll, wird mit allen Mitteln verteidigt. Als ein Team der Novaya Gazeta in der Zentralafrikanischen Republik zur Präsenz russischsprachiger, bewaffneter Männer recherchieren wollte, wurden drei Journalisten erschossen.
Also, russische Journalisten wurden bei der Recherche in der Zentralafrikanischen Republik erschossen. Wir sprechen weiter mit Antje Diekans in Ostafrika, die sich um die Zentralafrikanische Republik auch kümmert. Frau Diekans, was haben Sie denn für Berichte über die Taten der russischen Wagner-Truppe in der Zentralafrikanischen Republik? Ja, so gehört, gesehen, was tun die da?
Ja, dass dieser Fall erstmal mit den drei russischen Journalisten letztendlich ja auch nicht aufgeklärt ist, beziehungsweise man nicht wirklich weiß, was mit ihnen passiert ist und das mehr so Vermutungen sind, das zeigt auch, finde ich, wie die Wagner-Truppe dort agiert, verbreitet da einfach inzwischen Angst und Schrecken und hat aber auch so viel Deckung von der Regierung, dass man das alles gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Denn wie schon kurz erwähnt, die helfen jetzt dort vor allem dem Präsidenten an der Macht zu bleiben und helfen der Regierung auch, ihren Machtbereich auszudehnen. Das ist in der Zentralafrikanischen Republik ansonsten so wie in mehreren afrikanischen Ländern. Die Regierung kontrolliert oder kontrollierte nicht viel mehr als die Hauptstadt Bangui. Und mit Unterstützung der Russen konnte das Militär jetzt quasi einige Dörfer einnehmen, sag ich mal. Also die Rebellengruppen, die Milizen, die dort auch waren, von dort vertreiben. Das muss man sich dann aber eben wirklich nicht wie eine Befreiung vorstellen, um das nochmal klar zu machen. Berichte der Vereinten Nationen zeigen, dass die Söldner und das Militär dann eben genauso brutal agieren wie die Milizen dort. Also Wagner hilft der Regierung, ihren Machtbereich auszudehnen.
Und wie sieht's aus mit der Bezahlung? Sie haben ja schon die Rohstoffe erwähnt, um die es dann letztlich ja auch immer noch geht. Ist das so eine Art Bezahlung für die Wagner-Truppe?
Die Russen haben sich eben vor allem in den Regionen festgesetzt, wo die Diamantenminen zu finden sind. Wir haben ja auch schon jetzt kurz von diesem russischen Oligarchen gehört, Jewgeni Prigozhin, der die Wagner-Truppe finanzieren soll. Und interessanterweise, ungefähr als die Wagner-Truppe nach Zentralafrika kam, bekam eine Firma, die mit eben diesem Oligarchen in Verbindung gebracht wird, offenbar Lizenzen für einige dieser Minen. Also da wird dann recht schnell klar, wie das Geschäft, der Deal dahinter ist. Wagner hält Präsident Ouadera an der Macht und dafür bekommt dann Russland Gold und Diamanten aus den Minen.
Und das geschieht oft nicht ohne Gewalt. Wir hören jetzt gleich einen Überlebenden aus einer Bergbaumine in der Zentralafrikanischen Republik, aus einem Bericht des ARD-Studios Nairobi, für das Sie auch arbeiten, Frau Diekans. Und das hat eben recherchiert in der Zentralafrikanischen Republik in einer Bergarbeitersiedlung.
Als die Soldaten der Wagner-Gruppe ankamen, begannen sie mit Übergriffen, Tötungen und Plünderungen. Wir haben Angst gehabt. Viele fielen ihnen zum Opfer. Es gab Entführungen in den späten Nachtstunden. Dann kamen sie zurück, um die Menschen auf offener Straße hinzurichten. Im Viertel Bantu nahmen sie Leute mit, die mitten bei der Arbeit waren. Sie trieben sie zusammen, raubten sie aus und richteten sie dann hin.
Gab es dann nach solchen Gräueltaten auch Reaktionen der Justiz oder der Regierung der Zentralafrikanischen Republik, Frau Diekans?
Nein, tatsächlich nicht. Also Ende vergangenen Jahres ist ein UN-Bericht speziell zu Wagner in der Zentralafrikanischen Republik rausgekommen. Der Bericht basiert auf Augenzeugenberichten, Interviews mit Betroffenen. Und da wird ganz klar gesagt, welche Gräueltaten die Wagner-Truppe begeht. Das ist eine lange Liste: Entführung, Folter, Exekution, Vergewaltigung. Der Bericht gibt keine genaue Zahl von Opfern an, weil es heißt, dass viele aus Angst vor Verfolgung nicht sprechen. Und auch als unser Studio zuletzt in der Zentralafrikanischen Republik recherchiert hat, da war das ausgesprochen schwierig, weil sich kaum jemand dazu äußern will. Wir haben da mit einem sogenannten Stringer zusammengearbeitet, also mit einem journalistischen Mitarbeiter dort vor Ort. Und der hat dann eben diese paar Zeugen gefunden, den Mann, den wir gerade gehört haben, und noch eine Frau, die über die Grausamkeiten berichtet haben. Wenn sie nicht zu erkennen sind, da herrscht einfach eine ganz große Angst. Die Vereinten Nationen haben die Regierung der Zentralafrikanischen Republik im Übrigen auch aufgefordert, alle Verbindungen mit der Wagner-Truppe zu beenden. Aber damit ist eben vorerst wohl nicht zu rechnen. Eine Zeit lang war der oberste Sicherheitsberater des Präsidenten wohl sogar ein Angehöriger der Wagner-Truppe.
Die Zentralafrikanische Republik ist ja nicht das einzige Land, mit dem Russland eben militärisch zusammenarbeitet, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Es gibt da noch Mosambik, es gibt Libyen, Tschad, Mali. Ist es da ähnlich? Was ist da Ihr Kenntnisstand?
Naja, das jüngste Engagement der Wagner-Truppe ist wohl in Mali. Das sagt unter anderem ein Bericht des US-Militärs. Die malische Regierung bestreitet das aber und sagt, sie habe keine Söldner angeheuert, sondern das seien russische Ausbilder. Und das ist ja dann schon wieder so ein bisschen das Schema, das wir auch aus der Zentralafrikanischen Republik kennen, wo es ja auch so angefangen hatte, wo es am Anfang auch hieß, wir holen uns jetzt zur Unterstützung russische Ausbilder ins Land. Aber Wagner ist eben noch in sehr viel mehr Staaten auf dem Kontinent, unter anderem auch im Sudan und Südsudan, und ja, unterstützt da nicht unbedingt immer nur die Regierung, sondern es können auch mal tatsächlich andere sein, wie zum Beispiel in Libyen dann General Khalida Haftar im Kampf gegen die Regierung. Aber immer eben so, dass Russland die eigenen Interessen dabei verfolgen kann.
Und das ist ja keine Entwicklung, die jetzt vom Himmel gefallen ist, sondern die wurde auch vorbereitet, auch durchaus direkt von dem russischen Präsidenten Putin. Was ist da passiert, um die afrikanischen Staaten eben zu umgarnen, Frau Dikans?
2019 hatte Putin zu einem Russland-Afrika-Gipfel ans Schwarze Meer geladen, um die Wirtschaftsbeziehungen auszubauen. Das wurde gut besucht, das hat gut funktioniert. Und in diesem Jahr sollte es jetzt eigentlich eine Neuauflage geben, den nächsten Gipfel. Da muss man jetzt natürlich sehen, ob es dazu vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine jetzt überhaupt kommt. Aber auf jeden Fall ist das große Bedürfnis noch da, diese Verbindung nach Afrika auszubauen.
Diese Verbindung nach Afrika, die haben wir jetzt ja auch gesehen bei der UN-Generalversammlung, bei der es eben darum ging, verurteilt man diesen Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Da hat die Hälfte des afrikanischen Kontinents gesagt, nein, das verurteilen wir jetzt nicht, sondern wir enthalten uns oder wir kommen gar nicht erst zu der Abstimmung. Oder wie Eritrea, wir sind sogar gegen die Resolution. Trotzdem hat danach dann UN-Generalsekretär Guterres gesagt, diese 141 Staaten der Welt, die das eben getan haben, diesen Einmarsch zu verurteilen, das sei doch eine klare Botschaft.
The message of the General Assembly is loud and clear. End hostilities in Ukraine now, silence the guns now, open the door to dialogue and diplomacy now.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert also jetzt Diplomatie und die Waffen müssen schweigen und die russische Aggression soll aufhören. Aber die Botschaft, die ist doch gar nicht so klar, zumindest für Afrika, die von dieser UN-Generalversammlung ausgeht, Frau Dikans. 25 Staaten haben sich eben nicht zu dieser Botschaft bekannt. Was würden Sie sagen, wie sehen Sie diese Haltung?
Ja, das zeigt, wie gut es Russland in den vergangenen Jahren gelungen ist, eben diese Beziehungen zum afrikanischen Kontinent zu intensivieren. Aber bei dem Abstimmungsverhalten spielen dann wohl noch zwei andere Faktoren mit rein. Da kommen wir dann mal wieder mit dem Blick nach China, dem anderen wichtigen Player hier auf dem Kontinent. Die Chinesen sind hier ja wirklich überall. Die bauen Straßen, Bahnlinien und jede Menge andere wichtige Infrastruktur. Auch im Gegenzug gegen Rohstoffe. Viele Länder sind bis über beide Ohren bei China verschuldet. Und jetzt in diesem Konflikt wird China schon an der Seite Russlands gesehen, auch wenn die Chinesen dann nicht gegen die Resolution gestimmt haben. Aber generell haben hier viele das Gefühl, wenn ich mich gegen Russland stelle, dann stelle ich mich auch gegen China. Und das will man dann auch wieder aus eben diesen wirtschaftlichen Gründen nicht. Und dann gibt es tatsächlich noch einen anderen Faktor, wenn es darum geht, auf welche Seite man sich stellt. Dann hat das auch mit der Corona-Pandemie zu tun. Afrika ist da ja, man kann es nicht anders sagen, von Europa und den USA im Stich gelassen worden. Lange Zeit sind so gut wie gar keine Impfdosen hier angekommen, weil der Westen sich einfach alles gesichert hat. Und da haben viele auf dem Kontinent ja auch von einer Impfapartheit gesprochen. Jetzt kann man sagen, zum Glück ist die Pandemie dann doch in den meisten, in vielen afrikanischen Ländern glimpflicher verlaufen, als man das erst gedacht hatte. Aber auch das ist tatsächlich noch so im Hinterkopf dabei. Der Westen hat uns im Stich gelassen, ihr habt uns im Stich gelassen. Und wenn es jetzt darum geht, so ein bisschen sich, ja, bei dieser Weltordnung, wo stellt man sich jetzt, auf welche Seite stellt man sich jetzt einzuordnen, dann spielt tatsächlich auch das eine Rolle. Und man sagt dann, ja, wenn ihr jetzt wollt, dass wir für euch stimmen, warum habt ihr euch dann nicht früher auch mal ein bisschen mehr um uns gekümmert?
Sagt Antje Diekans aus unserem Studio in Nairobi für Ostafrika. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir haben gerade schon aus Mali gehört. Dort ist eine Militärjunta an der Macht, dass dort die Wagner-Söldner aktiv sind und auch auf russische Waffen gesetzt wird. Ja, das überrascht vielleicht nicht so viel wie ein anderes Land in Afrika, eine Demokratie, ein Industrieland, Südafrika nämlich. Das hat auch bei der Abstimmung bei der UN-Generalversammlung sich enthalten und eben nicht den russischen Einmarsch verurteilt in der Ukraine. Warum ist das so? Das wollen wir jetzt fragen. Unsere Korrespondentin in Johannesburg, Jana Gent, hallo.
Hallo, gen Norden.
Frau Gent, was war denn die offizielle Begründung für die Enthaltung der südafrikanischen Regierung bei der UN-Vollversammlung?
Also es ging tatsächlich so, und das hat man jetzt auch erst in den vergangenen Tagen dann mal wirklich erfahren, weil in erster Linie, also direkt danach, nicht sofort eine Begründung kam, dass die Regierung sich einfach zurückhalten will. Also das ist die offizielle Begründung, die Präsident Cyril Ramaphosa gegeben hat. Er sagte, schreien, Sanktionen verurteilen, das nützt alles nichts in dem Konflikt. Konflikte könne man nur durch Mediation lösen, und das ist dann ein bisschen fragwürdig und wird auch unterschiedlich aufgefasst. Aber er sagte, es gehe darum, dass man sich alle Möglichkeiten offen halten wolle und sich nicht auf eine Seite stellen wolle, weder auf die ukrainische noch auf die russische, falls man als Mediator angefragt wird. Also Präsident Cyril Ramaphosa sagt klipp und klar, er stehe zur Verfügung, falls er zu Gesprächen hinzugezogen werden soll. Und das sei nun mal die offizielle Begründung, dass man nur mit Gesprächen eine solche Krisensituation lösen kann.
Begründet wird die Entscheidung der südafrikanischen Regierung ja auch teilweise mit der Geschichte, mit der Partnerschaft mit der Sowjetunion. Was steckt denn dahinter?
Ja, es ist tatsächlich so, dass zu Apartheid-Zeiten, wobei man ja auch klipp und klar sagen muss, das ist jetzt mehr als 3 Jahrzehnte her, dass da Kämpfer des ANC, der damals verboten war, in Russland ausgebildet wurden und auch in bestimmten anderen Ländern. Also dass die russische Regierung, damals war es die Sowjetunion noch, dass die, die den ANC unterstützt hat und mit Geld finanziert, mit Ausbildung finanziert. Und dass es im ANC, der jetzt inzwischen schon seit der Demokratisierung, seit 1994 Regierungspartei ist und das Geschehen in Südafrika bestimmt, immer noch Köpfe hat, die dem sich verpflichtet zu sein scheinen und verpflichtet fühlen. Also so, dass die wirklich immer noch dazu stehen wollen und sagen, was die Sowjetunion damals für uns getan hat, das müssten wir ihnen jetzt in irgendeiner anderen Form zurückgeben.
Tja, aber an diesem Zurückgeben, da gab es gehörige Kritik. Was war da genau der Kritikpunkt und von wem kam die?
Es gab einen Sturm der Entrüstung in Südafrika, und das ist nicht verebbt, nicht bis heute. Also das hält wirklich seit dem Abend der Abstimmung in der Vollversammlung an, und immer noch liest man das in den Zeitungen. Also es waren natürlich Oppositionsparteien, es waren Intellektuelle, es waren Schriftsteller, es waren Organisationen und Gesellschaften, die mit Unverständnis reagiert haben und die gesagt haben, egal was es für Verknüpfungen gab vor vielleicht Jahrzehnten oder was es vielleicht heute noch geben mag, es ist kein Grund, um einen brutalen kriegerischen Einmarsch in eine friedliche Nation mit irgendeinem Argument zu rechtfertigen. Also da waren es Oppositionsparteien, aber in den Zeitungen liest man heute auch immer noch, dass es eine unmoralische Haltung von Präsident Cyril Ramaphosa und von der Regierung in Südafrika ist, so einen Akt nicht zu verurteilen. Also die Gesellschaft, die diskutiert, auch wenn es weit weg sein mag von Europa, aber ziemlich heftig über den Krieg in der Ukraine.
Ich habe gedacht, dass es vielleicht der Regierung von Präsident Ramaphosa auch um gute wirtschaftliche Beziehungen weiterhin zu Russland geht.
Das spielt sicherlich auch eine Rolle, aber gar nicht mal so eine große. Also die größten Handelspartner in Südafrika sind eben immer noch Großbritannien, ist die Europäische Union. Also die sind deutlich stärker vertreten als Russland. Aber Russland hat natürlich trotzdem finanzielle Mittel hier. Die Russen investieren. Es gibt Oligarchen, die hier viel Geld reinpressen nach Südafrika und Projekte zusammen auf die Beine stellen wollen, Kraftwerke zusammenbauen wollen für die südafrikanische angeschlagene Energiewirtschaft. Also es gibt da große Pläne auf wirklich hohen Ebenen und ich glaube, dass das vielleicht auch reinspielt, aber ein erster Grund, also der primäre Grund kann es nicht sein, weil andere Handelsbeziehungen einfach deutlich größere Volumen haben.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil für mich stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt ein Problem für Südafrika, dass eben die Europäer oder auch die USA sagen, wenn ihr so stimmt, dann kriegt ihr jetzt ein paar Nachteile von uns zu spüren, politisch oder auch wirtschaftlich. Oder ist das vielleicht auch gerade so eine Art Anreiz zu sagen aus Südafrika, hey, Europäer und USA, wir brauchen euch jetzt ein bisschen mehr, investiert doch mehr, dann stimmen wir das nächste Mal auch für euch.
Also tatsächlich hört man solche Argumente nie öffentlich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das hinter verborgener Hand, dass man so etwas äußern würde. Aber das liest man nirgendwo, das hört man nirgendwo. Kein Politiker sagt das. Südafrika ist sich aber dessen bewusst und muss sich auch dessen bewusst sein, dass das natürlich auf der Weltbühne wahrgenommen wird. Und welche Folgen daraus gezogen werden, das ist eine andere Frage. Aber wirtschaftlich kann das natürlich schon auch ein Pluspunkt sein. Das soll gar nicht negativ klingen. Ne? Pluspunkt ist ein fieses Wort in diesem Zusammenhang. Aber zum Beispiel hat die afrikanische Energiekammer sich jetzt schon geäußert. Da hat der Chef gerade gesagt, dass er immer darum bitteln musste, richtig betteln, dass die Anrufe von ihm entgegengenommen werden würden und dass er hoffe, dass vielleicht durch die Ukraine-Krise und russisches Gas, dass das vielleicht jetzt nicht mehr gekauft werden soll, dass möglicherweise die reichen Erdöl- und Erdgasvorkommen Afrikas jetzt dann mal wahrgenommen werden und vielleicht auch die Europäische Union anders darüber nachdenkt.
Also eine andere Sicht Europas auf Afrika könnte auch eine Folge sein dieses Krieges in der Ukraine. Vielen Dank, Jana Gent aus Südafrika.
Sehr gerne.
Ich bin André Zanto, gern auch wieder in die nächste Folge hier im Weltzeit-Podcast reinhören. Dort geht es nämlich um die veränderte Sicht in London auf die russischen Oligarchen. Da tut sich jetzt einiges, nicht nur auf dem Fußballplatz. Wir hören morgen mehr. Bis dahin.